21. Brief. Wenn Sie den Vater, der Ihnen ja nicht bewusstseinszugänglich ist, obwohl auch Sie aus ihm leben, als sich in 12 Selbstreflexionen erlebende Einheit auffassen wollen, so entfernen Sie sich durchaus nicht von der Wirklichkeit. Nur müssen Sie dann die alle 12 Selbstreflexionen umfassende 12 eigene Einheit als ein 13. hinzufügen, wie es wohl weislicher Gebrauch Wissender der Vorzeit war. Es ist mit Sicherheit zu sagen, dass die in den Evangelien berichtete 12-Zahl der Jünger mit Jesus als dem sie alle geistig umfassenden 13. hierher gehört, während ich gerne der Archäologie das Urteil darüber anheimstelle, ob nicht auch die 12 Götter der Ägypter, der Griechen und der frühesten Einwohner Italiens wie der späteren Römer im gleichen Sinne aufzufassen sind, wobei es durchaus belanglos ist, wie ich ja schon in einem früheren Briefe bei anderem Anlass erklärte, dass unter diesen 12 Göttern auch weiblich Gedachte zu finden sind. Wenn ich auch für manche meinem geistigen Erfahren bedeutsame äußere Berichte der archäologischen Wissenschaft dankvoll verpflichtet bin, so weiß ich doch leider nicht, ob Anhaltspunkte gegeben sind, eine alle 12 Götter umfassende oder ihnen allen innewohnende Gottgestalt in geglaubter Beziehung zu ihnen zu vermuten. Auf diese 13. Gestalt aber käme es an, wenn man ebenso mit aller Sicherheit den 12 Götterkultus auf den ewigen Vater bezogen sehen sollte. Was aber den Kreis der 12 um Jesus angeht, von denen jeder Zugehörende in den Berichten namentlich aufgeführt ist, so taste ich nicht etwa die Geschichtlichkeit dieser Männer an. Man hätte nur auch weniger oder ebenso mehr der Schüler Jesu in so besonders betonter Weise nennen können, wenn hier nicht eine Parallele zu dem Vatermysterium hätte sichtbar werden sollen, das ja zu Jesu Zeit nicht nur einzelnen Wissenden, sondern ganze Mysterienvereinen bekannt war, aus denen später viele Anhänger der Lehre Jesu kamen. Ihre Frage zeigt sie mir aber in einer gewissen Bereitschaft, sich unnützen Grübeleien zu überlassen, was keinesfalls fördernd für sie wäre. So bedeutungsvoll es auch für sie ist, zu klarer, richtiger Gottesvorstellung zu gelangen, so wenig kommt es darauf an, die auf ihrem Wege ihnen erscheinenden neuen Einsichten und die sich aus ihnen ergebenden Begriffe auf alle möglichen Auffassungsarten hin zu untersuchen. Wenn die Turmuhr 7 schlägt, so genügt es durchaus, dass ihnen diese Stundenzahl bewusst wird, und dabei bleibt es sich gleich, ob sie nun dahinter gekommen sind, dass man den in genau gleichen Intervallen ertönenden Schlägen unwillkürlich einen von allerlei körperlichem bestimmten Rhythmus unterlegt, der ebenso gut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lauten kann, wie auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meldet sich in Ihrem Gehirn plötzlich der Gedanke, dass man einer geistigen Tatsache, von der Sie durch mich gehört haben, auch auf irgendeine andere Art gedankliche Darstellung zu geben versuchen könne, so folgen Sie ihm ruhig, aber nehmen Sie das Resultat als etwas ganz Selbstverständliches hin, ohne sich in eine Art Entdeckererregung bringen zu lassen, die Ihnen nur die Perspektive verdirbt, aus der Sie das, was Ihnen bereits klar wurde, sehen und fassen lernten. So viel Blickpunkte, so viel Auffassungen sind möglich und alle können richtig sein, wenn Sie nur alle das klare, unverzeichnete Bild dessen ergeben, was aufgefasst werden soll. Und das Resultat Ihres Mühens allein gibt diesem Mühen die Rechtfertigung, einerlei, ob Sie die Schranktüre öffnen, indem Sie den Schlüssel krampfhaft in seiner Lage im Schloss erhalten und durch zwei Männer den Schrank um die Schlüsselachse drehen lassen, oder ob Sie die etwas einfachere Methode wählen, den Schlüssel ins Schloss zu stecken und umzudrehen, während Sie den Schrank ruhig stehen lassen, wo er steht. So ist auch die gehirnliche Konzentration auf ein bestimmtes, seelisch zu erfassendes, keine über die Kräfte des Einzelnen gehende Aufgabe. Man darf allerdings nicht damit anfangen, allen anderen Gedanken Krieg zu erklären, in der holden Illusion, dann auf dem leeren Schlachtfeld sich so recht ungestört mit dem gewünschten Gedanken unterreden zu können. Eine richtig eingeleitete gedankliche Konzentration, die man ja auch im Alltagsleben oft recht nötig haben kann, lässt sich vergleichen mit dem Suchen eines bestimmten Ortes am Horizont von einem Aussichtspunkte her. Unzählige Formen überfliegt der Blick auf der Suche nach dem Gesuchten. Diese Formen verschwinden nicht etwa, noch werden sie von dem sein bestimmtes Objekt Suchenden als Belästigung empfunden. Er trägt viel zu intensiv das Nahbild des Gesuchten in sich. Aber es ist gerade dieses Nahbild des Gesuchten, das zuerst am Auffinden hindert, bis dann dem Sucher zu Bewusstsein kommt, dass er ja jetzt das Fernbild allein zu erwarten hat, wonach er dann bald das Gesuchte am Horizont gewahren wird. War das Nahbild vielleicht ein mächtiger Turm, so ist allerdings vielleicht jetzt nur eine aus den vielen anderen Formen herausragende Silhouette von der Größe einer Nadelspitze als Fernbild gegeben. Aber nun weiß der Sucher, dieses gesicherte Fernbild leicht festzuhalten oder sogleich wieder aufzufinden, ohne sich im Mindesten durch die vielen anderen Formen am Horizont irgendwie gestört zu fühlen. Die Nutzanwendung dieses Vergleiches ist leicht zu finden. Will man zur wirklichen Konzentration kommen, dann muss man sich vor allem darüber klar werden, wie sich das Objekt, auf das man sich zu konzentrieren beabsichtigt, von dem eingenommenen eigenen Standpunkt her erkennen lassen kann. Auch in der Gedankenwelt gelten Gesetze einer Art Perspektive. Hat man sich dann vorgestellt, in welcher Form das Objekt der Konzentration vernünftigerweise fixiert zu werden vermag, dann ist es in dieser Form aufzusuchen und gedanklich zu betrachten, wobei alle anderen gegenwärtigen Gedanken nur zu ignorieren sind, aber niemals bekämpft werden dürfen, weil sie ja gerade dadurch zur Aktion aufgerufen, das Ignorieren unmöglich werden lassen müssten. Auch der Wanderer, der von seinem Aussichtspunkt aus die von ihm gesuchte Kirchturmspitze gefunden hat, sieht optisch zugleich alles, was sich in seinem Gesichtsfeld befindet. Mag es sich um unbewegliche Gestaltungen handeln oder um das, was kommt und geht. Alles das aber wird ihm kaum bewusst, solange ihm das gefundene Fernbild Anlass bietet, sich mit der Wirklichkeit, die ihm entspricht, innerlich zu beschäftigen. Möchte Ihnen mein heutiger Brief wieder über einige Schwierigkeiten hinüberhelfen. Empfangen Sie allen Segen.